Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Wenn Sie Fernsehen schauen, wenn Sie Radio oder Podcasts hören, Zeitungen lesen, dann dürften Ihnen Philosoph Richard David Brecht und Soziologe Harald Welzer schon mal untergekommen sein. Jetzt haben die beiden ihr erstes gemeinsames Buch geschrieben, Die vierte Gewalt, wie Mehrheitsmeinung gemacht wird, auch wenn sie keine ist. Es erscheint übermorgen, aber seit Tagen laufen Berichterstattung und Interviews, bis heute allerdings nur in ausgewählten Medien. Einer der beiden Autoren, nämlich Harald Welzer, ist jetzt zu Gast in Deutschlandfunk Kultur. Guten Morgen, Herr Welzer.
Hallo, guten Morgen.
Wie kommen Sie auf die These, dass die sogenannten Leitmedien eine uniforme Meinung verbreiten, die mediale Resonanz auf Ihr Buch? Jetzt dürfte doch das Gegenteil beweisen.
Naja, es ist ja keine Aussage darüber, dass das bei jedem Thema der Fall ist. Aber wir stützen uns unter anderem auf große wissenschaftliche Untersuchungen wie beispielsweise die sogenannte Flüchtlingskrise oder auch die Pandemie medial in den Leitmedien behandelt worden ist. Und da kann man schon sehr stark auch einfach empirisch nachweisen, dass es da eine sehr starke Vereinheitlichung der Berichterstattung gibt. Für den Ukraine-Krieg haben wir diese Auswertungen noch nicht. Die kommen im Dezember erst. Aber da kann man etwas Ähnliches sehen. Und das heißt ja nicht im Umkehrschluss, dass nicht, was weiß ich, offene Briefe oder so ein Buch wie unseres dann auch mal zur Kenntnis genommen wird. Aber darum geht es letztlich nicht.
Es gab eine Sperrfrist für die allgemeine Berichterstattung fürs Buch bis heute. Es gab exklusive Interviews vor dieser Sperrfrist. Es gab eine gezielte Marketingstrategie. Warum können Sie es für sich verantworten, ein System zu nutzen, dem Sie ein so schlechtes Zeugnis ausstellen?
Nein, das stimmt ja gar nicht. Wenn Sie das Buch gelesen haben, können Sie ja gar nicht sagen, dass wir denen ein schlechtes Zeugnis ausstellen. Das Buch ist ja aus dem Grund geschrieben worden, weil wir bestimmte Entwicklungen innerhalb des Mediensystems sehen, die ungut für die Demokratie sind im Endeffekt. So, und diese Entwicklungen, die kann man korrigieren. Das liegt auch in der Verantwortung der Medienschaffenden selber. Und damit es einen Impuls zu dieser Korrektur gibt, dafür haben wir dieses Buch geschrieben.
Und worin genau besteht das Problem, wenn Sie und Brecht zu Wort kommen und nicht nur heute in Deutschlandfunk Kultur?
Na, es geht nicht um uns. Es geht ja einfach darum.
Na, es geht um Meinungsvielfalt.
Genau, aber die betreffen ja nicht nur uns. Wir sind ja nicht die Einzigen in diesem Land, die eine Meinung haben und die vielleicht auch begründen können. Sondern es geht ja darum, das ist eine der Hauptaspekte des Buches, dass wir zeigen können, wie sich bestimmte Stilmittel und Argumentationsweisen aus den Direktmedien, also zum Beispiel von Twitter, eingeschlichen haben in die Leitmedien. Nur solche Elemente sind zum Beispiel ein extremer Moralismus, eine extreme Personalisierung, das Löschen von Kontext, das Zeigen von moralischer Haltung zur Diffamierung von Personen. Und es betrifft nun weiß Gott nicht uns, sondern es betrifft andere viel mehr. Und das ist ganz schlecht für die Frage, wie wird eigentlich öffentlich debattiert, gerade darum, in solchen Momenten, wo es vielleicht tatsächlich relativ unklare Situationen gibt.
Wo genau ziehen Sie die Grenze zwischen Ihrer Argumentation und der von ähnlichen Argumentationen von sogenannten Querdenkenden oder auch aus anderen Kreisen, die diese Demokratie für überholt halten? Wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann halten Sie wählen gehen ja schon seit längerer Zeit für obsolet.
Naja, das ist alles falsch. Also das ist wirklich absolut alles falsch, das muss ich jetzt sagen. In dem Buch sind vier längere Auseinandersetzungen mit einer ganz klaren Erklärung dafür, was falsch an den Gedankengängen der sogenannten Querdenker, Verschwörungstheoretiker, solchen Begriffen wie Lügenpresse oder Systempresse sind. Und wir weisen es mit aller Entschiedenheit zurück, dass es irgendwie so eine übergeordnete Instanz gibt, die Bundeskanzlerin, den Bundeskanzler oder sonst irgendjemand, der ihnen sagt, was sie zu berichten haben. Also das ist wirklich so eindeutig in diesem Buch, sondern das Problem liegt ja ganz woanders.
Ich hatte Sie ja nach der Grenzziehung gefragt und das tun Sie ja gerade.
Ja, genau. Und was Sie sagen mit dem Nicht-Wählen-Gehen, das geht zurück auf einen Artikel, den ich vor,
ich glaube 2013,
also vor einem Jahrzehnt mal im Spiegel geschrieben habe, wo es auch später Artikel von mir selber dagegen gegeben hat, die den zurückgenommen und relativiert haben. Das kann man jetzt überhaupt nicht ins Spiel bringen.
Was mir aufgefallen ist in Ihrem Buch, es kommen vor allem Männer vor in der zweiten Lebenshälfte, von Moderator Jan Böhmermann bis Philosoph Jürgen Habermas. Warum ist das so?
Ich verstehe die Frage nicht.
Was verstehen Sie an der Frage nicht?
Naja, was... Also, Sie stellen die Frage so, als kämen die irgendwie, in welcher Funktion kommen die vor? Jürgen Habermas kommt als ein Philosoph vor, der weit über 90 Jahre alt ist, ein Lebenswerk vorzuweisen hat, das für die Demokratie dieses Landes extrem wichtig ist. Und der sozusagen einen Artikel geschrieben hat und dafür so gedisst worden ist, wie ich das vorhin andeutungsweise beschrieben habe. Was das jetzt, Jan Böhmermann kommt in einer ganz anderen Stelle vor, nämlich als Gegenstand eines Tweets von Olli Schulz. Also so kann man doch gar nicht fragen.
Aber wo sind denn die ganzen Frauen, die auch das politische Berlin bestimmen?
Also erstmal kommen auch jede Menge Frauen in diesem Buch vor, aber ich verstehe trotzdem die Frage nicht richtig, weil wir diskutieren doch darüber, wie das Mediensystem sich entwickelt hat. Vielleicht muss man das den Hörerinnen und Hörern auch mal sagen. Das Buch ist eigentlich eine Rekonstruktion der letzten 20 Jahre Entwicklung des Mediensystems. Und wir sagen nicht nur, es hat sich so und so entwickelt, sondern wir zeigen auch, warum es sich so entwickelt hat, aus wirtschaftlichen Gründen, aus dem Aufstieg des Internets und der sozialen Medien. Und dadurch ist allerhand passiert. Also deshalb, ich verstehe Ihre Frage wirklich nicht so richtig.
Sie beklagen unter anderem, dass die öffentliche Meinung nicht der veröffentlichten Meinung entspricht. Sie beklagen auch, dass die Medien über jedes Stöckchen springen, wenn es um die Einzeläußerung auf einer Netzwerkplattform geht oder auf einer Demonstration. Was ist Ihr konstruktiver Ansatz, mit beidem umzugehen?
Ja, wir haben ein Schlusskapitel, wo wir verschiedene Vorschläge machen, wie das System zu reformieren wäre. Dazu gehören Aspekte der Ausbildung, dazu gehört auch vielleicht die Entwicklung eines öffentlich-rechtlichen sozialen Netzwerkes, dass das nicht alles in privater Hand ist, und dazu gehört eine größere Verantwortlichkeit in den Printmedien, dass sie die beschriebenen Tendenzen nicht weiter fortsetzen, sondern vielleicht versuchen, auf der Grundlage ihrer eigenen Kompetenz, ihrer eigenen Qualifikation dem gegenzuarbeiten. Aber ich muss nochmal sagen, dieses Buch beklagt gar nichts. Dieses Buch ist eine Rekonstruktion einer Entwicklung, die für die Demokratie bedenklich ist. Und wenn man in die USA schaut oder heute auch nach Italien und so weiter, dann sieht man, wie viel wir einem funktionierenden Mediensystem in diesem Land zu verdanken haben und wie wichtig es ist, das in der Qualität nicht dahingehen zu lassen, sondern zu stützen und zu erhalten. Das heißt, es ist ein Buch für die Medien und nicht gegen die Medien.
Und bedenkliche Entwicklungen kann man nicht beklagen?
Nee, Sie sagen ja, wir beklagen. Also der Sound dieses Interviews wirkt irgendwie so, als hätten wir uns als Personen hingesetzt und hätten gesagt, das und das und das finden wir schlimm. Das ist aber nicht richtig, weil das Buch hat 288 Seiten, stützt sich auf medienwissenschaftliche Untersuchungen, auf historische Untersuchungen, auf Sozialpsychologie und sowas und ist nicht irgendwas wie eine persönliche, Abrechnung oder was mit dem Mediensystem.
Was also müssen die Medien Ihrer Meinung nach tun?
Na, sie sollen mal aufhören, zum Beispiel bei bestimmten Themen, wo jetzt Personen wie eben Jürgen Habermas oder andere sich in Diskussionen einbringen, die von der gerade, konjunkturellen Mehrheitsmeinung abweichen, dann sollte man das zur Kenntnis nehmen und diese Themen diskutieren. Die kann man meinetwegen auch zurückweisen, die Standpunkte, die da geäußert werden. Es ist aber ein Unding, wenn beispielsweise ein Text von Jürgen Habermas damit abqualifiziert wird, dass er zu alt sei oder dass er oberlehrerhaft sei. Und genau darin steckt ein riesiges Problem. Wir reden viel zu sehr über Personen und viel zu wenig über Inhalte. Und das betrifft exakt auch die politische Berichterstattung, die wesentlich daran gewinnen könnte, wenn sie diverser werden würde, wenn sie andere Betrachtungsebenen mit einbeziehen könnte, anstatt sich immer darauf zu beziehen, was jetzt eine Aktion von Christian Lindner möglicherweise gegen Robert Habeck bedeutet. Das ist ja für Politik eigentlich vergleichsweise uninteressant. Es kommt ja auf die Gegenstände an und die Inhalte und die Ergebnisse.
Soziologe Harald Welzer in Deutschlandfunk Kultur über das neue Buch namens Die vierte Gewalt von Welzer und Precht. Das Buch erscheint übermorgen und wir haben heute gesprochen. Dafür danke ich herzlich.
Sehr gern, vielen Dank.